Neue Normalität.
Neue Normalität.
Nouvelle Normalité.
Neue Normalität.
Neue Normalität.
Questo è una nuova normalità.
Neue Normalität.
Nuova Normalist.
Nuova Normalität.
Neue Normalität.
Neue Normalität.
Neue Normalität.
Hallo und herzlich willkommen bei der inzwischen vierten Ausgabe unseres Podcasts Neue Normalität. Mein Name ist Gerald Groß.
Und mein Name ist Angelika Groß und ich darf heute unseren heutigen Gast begrüßen. Das ist die Theresa Imre. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des digitalen Bauernmarkts Markter.at. Vielleicht magst du dich einfach kurz selbst vorstellen.
Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, zu mir. Ich bin mittlerweile jetzt knapp 30 oder bald 30 sozusagen und baue seit über 4 bis 5 Jahren eigentlich diesen digitalen Bauernmarkt auf. Das Ganze entsprang von einer Idee von einem Foodblog, den ich mit einer Freundin gemeinsam, ich glaube es war 2014, gestartet habe. Und das Spannende eigentlich damals schon war, dass mich das Thema Lebensmittel und Konsum wahnsinnig beschäftigt hat. Ich war einfach immer der Meinung, dass das, was wir täglich essen, so wichtig ist, weil wir letztendlich uns damit auf der einen Seite natürlich selbst ernähren, aber auch das, wie wir einkaufen in den Bereichen, entscheidet ganz, ganz viel, wer davon profitiert. Sind es die großen Ketten und Konzerne oder ist es eben wirklich die Bäuerin ums Eck? Und das ist natürlich von meiner ganzen Familiengeschichte. Ich komme aus der Steiermark, das heißt, ich bin irrsinnig nah an der Natur aufgewachsen, habe immer viel gekocht, da war einfach für mich ganz viel Leidenschaft dahinter. Und da ich jetzt seit 10 Jahren in Wien wohne, merke ich, das hat mir immer wieder gefehlt, eigentlich dieser Bezug zu den Produzentinnen, zu den Produkten und zu dem Ganzen einfach, was dahinter steckt. Und das war die Basis eigentlich von dieser Geschäftsidee, diesen digitalen Bauernmarkt zu starten.
Da sind wir ja schon mittendrin im Thema. Ich muss jetzt trotzdem noch einmal Kommando Retour sagen. Wir haben nämlich eine Frage, die wir grundsätzlich am Beginn jedem unserer Gäste stellen, daher auch dir, nämlich was fällt dir eigentlich zum Begriff neue Normalität ein? Was bedeutet das für dich?
Neue Normalität, durch natürlich jetzt Corona geprägt, sage ich einmal, aber auf der anderen Seite, was bedeutet neue Normalität sozusagen im Allgemeinen? Ich finde, dass auf der einen Seite die Digitalisierung uns wahnsinnig geprägt hat, auch in den letzten Jahren schon, und vieles eigentlich geebnet hat, was jetzt ganz schnell umgesetzt wurde durch Corona. Das heißt, wir haben eine Art von distanzierter Gesellschaft in vielen Bereichen. Das heißt, man kommuniziert sozusagen über neue Medien, über diverseste neue Kanäle eh schon länger. Aber jetzt ist es eben durch Corona so intensiv und so über viele Generationen eigentlich hinaus auch spruchreif geworden, dass wir gar nicht anders können. Und so fühlt sich's für mich auf der einen Seite distanzierter an, aber auf der anderen Seite, und das ist natürlich auch das, was ich das Schöne sozusagen an dieser Entschleunigung durch Corona entstanden ist, wir denken meiner Meinung nach anders über die Dinge nach. Und es hat einfach auch eine Möglichkeit gegeben, durch einmal stehen bleiben, durchatmen, einmal überlegen, was machen wir denn da bitte. Das glaube ich, nicht nur eine sehr akademische Ebene sich damit beschäftigt, wie wir wirtschaften, wie wir konsumieren und wo das eigentlich hinführt, sondern dass es eigentlich bei sehr vielen Menschen angekommen ist, sich diese Frage zu stellen, worum geht's denn eigentlich? Und ich glaube, das ist für mich ein bisschen die Beantwortung der neuen Normalität.
Jetzt hat sich gezeigt, dass diese Krise, dass Corona für viele Unternehmen ein wirklich harter Schlag wird. Manche Unternehmen haben das jetzt schon nicht überlebt, werden das nicht überleben. Manche sind schwer ins Trudeln gekommen, wenn man sich anschaut. Die Lufthansa, so ein großes Unternehmen, ein so großer Konzern. Viele andere, Automobilindustrie, Zulieferindustrie, sind in großen Schwierigkeiten. Und dann gibt es auch die Gewinner. Wenn man sich anschaut, Amazon zum Beispiel ist einer der Gewinner. Auch Markter ganz offensichtlich. Bist du eine Krisengewinnerin?
Ja, ich glaube, das kann man schon so zusammenfassen. Letztendlich, für mich oftmals, wenn ich auch selber jetzt in die Reflexion gehe, habe ich es empfunden, als jetzt erst, wo sich das alles gelöst hat von mir, weil das einfach funktioniert, das, was wir 4 Jahre lang aufgebaut haben. Es hat sich fast so angefühlt, als wäre ich 4 Jahre davor in der Krise gewesen. Und dadurch verstehe ich so viele Situationen jetzt, durch dieses Strudeln, das Kämpfen, das Überlegen, ich habe ja alles, ich bin bereit, Umsatz zu machen, kann aber nicht. Das war eigentlich diese ganze Phase, die wir mit Magda bis vor Corona so stark erlebt haben. Es hat immer funktioniert, die Leute haben es großartig gefunden, aber niemand hat eingekauft. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Branchen aktuell, vor allem natürlich im Endkonsumentenmarkt, beziehungsweise auch in der Gastronomie. Auch jetzt, die Gastronomie läuft viel zu schleppend eigentlich an, wie sich es viele erhoffen. Und dadurch muss ich sagen, ja, wir sind definitiv Krisengewinner, aber ich habe eine enorme Empathie einfach gegenüber denen, die jetzt da so strudeln, weil das muss man einfach einmal psychisch auch durchdrucken. Und das ist, glaube ich, der härtere Teil. Gar nicht unbedingt, dass nur der Umsatz zurückbleibt, und das, sondern auch, wie sehe ich Perspektiven und wie kann ich mich eigentlich noch irgendwie festhalten an dem zu glauben, dass das noch was wird. Und da ist natürlich so, dass es ein bisschen eine Schwierigkeit auch gibt, wenn dann gewisse Branchen sozusagen gerettet werden und andere einfach sehr, sehr lange kämpfen müssen.
Okay, bleiben wir aber noch kurz bei eurem Erfolg. Also eure Bestellungen sind in die Höhe geschossen während der Ausgangsbeschränkungen, eh irgendwie logisch. Mhm. Habt ihr damit gerechnet? Also wart ihr darauf vorbereitet?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben das Glück gehabt, dass wir 2019, also das ist das Interessante auch oft, wenn man sozusagen ein bisschen was versucht zu analysieren, wie ist ein Weg gegangen. Meistens sagt man dann, ja, das war irgendwie eher alles logisch und sinnvoll. Also das könnte ich heute auch so sagen. Manchmal in dieser Entwicklungszeit von Magda war das gar nicht so logisch, weil du kämpfst einfach und schaust die ganze Zeit, wie macht es Sinn, weiterzumachen. Und
vielleicht
absolut vieles ergibt sich, und im Nachhinein sagt man, ach Gott sei Dank hat sich das dann eigentlich so ergeben. Aber vieles ist auch wirklich Zufall, und das ist nur die Frage, wie schafft man, möglichst viele Türen offen zu haben oder beziehungsweise auch so Samen sozusagen zu streuen, dass dann ein paar davon ausgehen. Und ungefähr so ist es uns, glaube ich, während Corona gegangen. So ein bisschen vielleicht von der Geschichte. 2018 sind wir wirklich sozusagen auf den Markt aufgetreten. Das heißt, es gab davor eine starke Recherchezeit. Wir haben Magda wirklich auf den Bauernhöfen entwickelt. Das heißt, ich war auf rund 25 Betrieben, habe einen ganzen Tag mit denen verbracht und habe herausgefunden, warum ist es denn eigentlich so schwer, diese landwirtschaftlichen Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen. Und damit sind wir dann 2018 sozusagen als nur digitale Plattform online gegangen. Da hat dann jede Bäuerin und jeder Bauer selbst die Produkte verschickt. Dann war uns irgendwie 2018 klar, okay, das ist für die ganzen sozusagen für das Angebot super, weil wir haben ein riesiges Nachfrage, also das Angebot hat uns überrollt, auch damals schon sozusagen zum Beginn. Nur wir sind online gegangen und die Leute haben es cool gefunden, aber niemand hat eingekauft. Dann sind wir wieder in die Recherche gegangen und gesagt, okay, wir müssen den Kunden einfach noch besser verstehen. Wir müssen verstehen, woran hakt es, und haben dann auch sehr viele Umfragen gemacht und sozusagen Analysen. Und letztendlich waren es dann Sachen wie Bequemlichkeit, die noch gefehlt haben. Weil ich möchte nicht beim einen Bauern den Fisch bestellen, bei der nächsten Bäuerin die Milch und bei der dritten das Gemüse, sondern ich will alles in einem Paket und das möglichst bald und das möglichst vor meiner Haustür ohne irgendwas. Das war im Endeffekt die ganze Aufgabe, die wir dann 2019 eben erfüllt haben, wo wir ein eigenes Logistikzentrum für frische Lebensmittel von Kleinbauern und Bäuerinnen aufgebaut haben. Etwas, was es auch in Österreich bis jetzt noch nie gab in der Form.
Das ist in Floridsdorf, glaube ich, wenigstens.
Genau, wir haben das in Floridsdorf aufgebaut, und das war das, was sozusagen auch die wichtige Sache war. Wir haben wirklich jeden Schritt selber da gemacht. Das heißt, die Warenannahme zu verstehen. Die haben teilweise keine Lieferscheine, und das sind nicht einmal nur Bäuerinnen und Bauern, das sind auch Kleinunternehmen, die einfach nicht diese Standards haben, wie halt Großbetriebe letztendlich operieren. Und dadurch sind wir auf ganz, ganz viele Herausforderungen draufgekommen, und wir konnten eben 2019 das alles schon lernen, sodass wir eigentlich schon mit sozusagen dem, bevor das Ganze mit Corona gestartet ist, so vorbereitet waren, sowohl auf der Angebotsseite, was ist möglich, was können die liefern, als auch auf der Konsumentinnenseite, was ist gewollt und wie können wir das sozusagen auch dort, wie können wir diese Bedürfnisse befriedigen, dass Corona einfach wirklich zum Zeitpunkt kommen ist, wo wir so optimal vorbereitet waren, wie, glaube ich, sehr wenig andere. Und da glaube ich auch dazu, dass es einfach wirklich ein Funken Zufall auch war, weil gerade zum Beginn war es dann auch innerhalb sogar von unserem Team oftmals die Diskussion, ja, sollen wir jetzt schreiben, dass wir eigentlich für diese ganzen Kleinbetriebe stehen und bitte kauft es jetzt gerade in der Krisenzeit regional ein oder nicht? Und das waren dann aber wirklich auch innerhalb vom Team Diskussionen, bis ich mich dann ein bisschen durchgesetzt habe und gesagt habe, naja, warum machen wir denn das sonst eigentlich, um Kleinbetriebe zu erhalten? Natürlich müssen wir damit auch rausgehen, werben. Und scheinbar waren wir da sehr früh, gerade zum Beginn von der Krise, zu sagen, jetzt regional einkaufen, gerade auf Kleinbetriebe am meisten schauen, dass das medial durch die Decke gegangen ist. Und das ist ein Zufall, muss ich dazu sagen, weil hätten wir uns wahrscheinlich ein bisschen mehr zurückgehalten, hätten wir auch nicht diesen Boom bekommen, um das mal in Zahlen zu gießen. Vor Corona waren wir bei 150 Bestellungen, danach waren wir innerhalb von einer Woche bei 2500 Bestellungen. Wir mussten umziehen, wir waren auf einer Fläche mal vier, dann auf einmal innerhalb von einem Wochenende. Also wir haben die ganze Produktion dann innerhalb von, im Endeffekt, ich glaube, es waren 7 Tagen dann ausgelagert, weil es uns gesprengt hat. Und hätte ich nicht vorher alles selber gemacht und wäre ich nicht dort gewesen, hätte ich es nicht umsetzen können, muss ich auch sagen.
Und ist das auch nachhaltig? Ist dieser Erfolg, bleibt der auch oder merkt man, dass das jetzt wieder zurückgeht?
Ja, man merkt absolut, ich würde sagen, bis Ostern war er ganz nachhaltig und wir haben immer das gleiche Level gehabt. Dann haben wir schon gemerkt mit den Lockerungen, dass auch wiederum die Bestellungen zurückgehen, aber es ist circa, würde ich mal sagen, ein Drittel, das zurückgegangen ist. Gar nicht unbedingt, das war auch immer unsere Herausforderung. Das Thema, wie ändere ich Verhalten, ist was ganz Spannendes in dem Bereich nachhaltiges Konsumieren. Und das hat uns auch vor Corona so stark beschäftigt, weil wir sind alle gewohnt, einfach 2-3 Mal die Woche in den Supermarkt zu gehen, nicht unbedingt größere Mengen einzukaufen, sondern einfach genau nach Bedarf, wenn ich hungrig bin, gehe ich einkaufen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Verhalten, wenn man sich dann im Endeffekt Lebensmittel von verschiedensten Kleinbäuerinnen bestellt, dann muss ich halt 2-3 Tage im Vorhinein planen, überlege mir vielleicht auch, dass ich nicht nur für ein Essen sozusagen mir das liefern lasse, sondern gleich einmal für die ganze Woche. Und wir haben gemerkt, auch davor, diese Menschen zum ersten Mal zum Bestellen zu bekommen, war unsere größte Hürde. Weil wenn sie dann einmal diese Produkte gekostet haben, auch erlebt haben, das ist ja eigentlich bequemer, wenn ich mir das alles nach Hause liefern lasse und die ganzen Saftflaschen und das alles in einem Pfandmehrwegsystem ist, dann waren die meisten Leute eigentlich schon so weit, dass ich gesagt habe, das zahlt sich aus. Aber dieses erste Mal, das war unsere größte eigentlich Hürde und da muss ich sagen, da waren wir definitiv Corona-Gewinner, weil das erste Mal war damit geschehen und tollerweise können wir die Kunden halten wegen der Produktqualität.
Aber wenn ich das jetzt, wenn ich drüber nachdenke, welche Menschen beim Markt da bestellen, dann habe ich irgendwie trotzdem immer so eine gewisse Zielgruppe im Kopf und ich denke da jetzt irgendwie an Menschen, die sowieso schon bewusst denken und sich sowieso schon Sorgen oder Gedanken machen um Nachhaltigkeit und um regional und saisonal einkaufen. Wie schafft ihr oder wie wollt ihr das schaffen, auch irgendwie den Rest der Bevölkerung dazu bekommen, bei euch zu bestellen und sich auch dann Gedanken über nachhaltiges Konsumieren zu machen?
Gute Frage und gleichzeitig, es war sicher auch das, wie wir zu Beginn immer an das Ganze herangegangen sind, einfach einmal die zu erreichen, die ohnehin eine ähnliche Einstellung haben. Ich glaube, das ist einmal von einem Unternehmer einmal was relativ Offensichtliches. Gleichzeitig ist mir einfach bewusst, ich möchte und es ist auch notwendig, wirklich in die breite Masse zu gehen mit dem Produkt. Weil beim Thema Lebensmittel, gerade was Logistik betrifft, Verpackungen, was gewisse Abläufe betrifft, es rechnet und dreht sich alles nur mit der Menge. Es bringt nichts, wenn der eine Bauer mir 3 Liter Milch liefert und ich die 3 Liter Milch weiterverkaufe, sondern für den zahlt sich es erst aus, wenn gewisse einfach Mindestmengen überschritten sind. Das ist für uns natürlich auch das Gleiche, was Preisgestaltungen betrifft. Je mehr Leute bestellen, desto günstiger können wir die Sachen anbieten. Klarerweise, das ist einfach so funktioniert auch der große Handel, nicht nur Magda, sondern eben das ist notwendig. Deswegen ist auch immer wieder der Gedanke gewesen, wie streuen wir sozusagen unsere Reichweite. Corona hat uns eine ganz spannende Zielgruppe gebracht und das war wirklich die 65-plus-Jährigen.
Also die Risikogruppe.
Absolut. Also das war wirklich ein anderes Verhalten in Bezug auf zuerst was. Mal cool, ich möchte nachhaltig und möglichst sozusagen biologisch und möglichst also gesamtheitlich konsumieren, einkaufen, essen. Und dann war es auf einmal okay, ich muss zu Hause bleiben. Es ist wirklich ein ganz anderes Thema, nicht Bequemlichkeit, sondern eben auch wirklich Angst beziehungsweise eben diese Risikogruppe, wie können wir die eigentlich bedienen? Und das haben wir nicht aktiv gemacht, sondern scheinbar war das wirklich sehr stark durch eine Aktion. Wir haben dann vielen eigentlich von unseren Followern auf Social Media ein PDF nur zum Ausdrucken mitgegeben in Richtung, hängt doch bitte den Zettel im Stiegenhaus auf, wir liefern österreichweit 5 Tage die Woche, es können eigentlich alle Leute bei uns bestellen. Was da ganz wichtig war, ist, dass wir eine Telefonnummer draufgeschrieben haben. Wir haben dann in den ersten Tagen gemerkt, wir haben teilweise bis zu 300 Anrufe an einem Tag abwickeln müssen. Also mein ganzer Freundeskreis war auf einmal in unserem Support-Team integriert. Wir haben irgendwo schnell Handys herbekommen, nur damit wir das umleiten. Das war absurd. Wir hatten einfach eine kleine Telefonzentrale von einem Tag auf den anderen. Also am Anfang musst du da wirklich auch einmal durchatmen, weil das ist so, ja, war mal interessant aufzusetzen. Aber dann sind wir auch wirklich draufgekommen, dass das die Leute auf der einen Seite doch durchaus auch wegen der Isolation gebraucht haben, mit jemandem zu reden und mit jemandem einfach wirklich nachzufragen, ja, wie funktioniert denn das eigentlich? Ich habe noch nie im Internet bestellt. Also ich glaube, wir haben so viele Leute zum ersten Mal dorthin gebracht, online was zu bestellen. Und ich kann mich selber an Telefonate, weil mir war das dann auch wichtig, dass ich da nicht nur jetzt das übergebe, sondern eben ich möchte auch selber immer viel erfahren, wie das funktioniert. Und das war ein Telefonat mit einem 85-jährigen Herrn aus Stammersdorf und er möchte sich jetzt vorinformieren, weil seine Frau ist eigentlich für den Einkauf zuständig, aber er muss wissen, wie. Und also er weiß jetzt nicht, was er bestellen soll, aber er muss sich jetzt mit diesem Ding auseinandersetzen. Und ich glaube, ich kann mich erinnern, wir hatten fast eine halbe Stunde langes Gespräch, wo ich ihn von erst wirklich vom Eintippen der Domain bis zum da am Schluss zum Checkout dahin einfach alles erklärt habe. Und ich merke einfach, dass diese Zielgruppe, die müssen wir dann umgekehrt halt auch nicht über Facebook zum 7. Mal bewerben, sondern wenn die das einmal verstehen und toll finden, die bleiben uns. Mhm. Und deswegen muss man auch wirklich gut überlegen, wo zahlt es sich aus, da eben neu aufzumachen.
Das ist ja insofern auch spannend, weil das vielleicht die Generation ist, die sich auch noch daran erinnern kann, wie das war, mal zum Kreisler einkaufen zu gehen. In dieses klassische Gemischtwarengeschäft, wo man halt alles gekriegt hat, nicht diese Auswahl hatte wie in einem riesigen Supermarkt, aber dafür wusste, es ist frisch, es ist aus der Nähe und es ist einfach.
Bei denen löst das emotional auch was anderes aus, das merken wir auch, gerade die Produkte, also ich merke selber, wir haben zum Beispiel eine Bauernbutter, die eben so trotzdem noch nach alten handwerklichen Methoden gemacht ist. Man schmeckt einen wahnsinnigen Unterschied und das ist aber das, was diese älteren Generationen und Menschen auf einmal, das löst einfach einen Gedanken aus der Jugend aus, weil ich merke schon unsere, und das ist vielleicht auch zum Thema auch globale Strukturen, seit 50 Jahren haben wir einfach komplett andere Ernährungsverhalten, einfach durch die Globalisierung und diese ganzen Themen. Und es gibt aber Leute, die vor 50 Jahren schon gegessen haben und Milch getrunken haben und wissen, wie einfach Erdbeeren oder der Spargel direkt vom selben Tag und nicht eben über Kühlhäuser und Lager waren. Also man merkt schon, dass die Produktqualität diese Zielgruppe enorm begeistert.
Auf der anderen Seite, wenn ich regional, wenn ich Bio haben will zum Beispiel, dann bieten das die Supermärkte heutzutage auch an. Zumindest werben sie damit und es gibt entsprechende Labels, die auch gut laufen. Und egal, wen man nimmt, die Rewe-Gruppe, Hofer, Lidl, alle haben das natürlich in ihrem Angebot. Warum soll ich dann trotzdem beim Markt einkaufen? Beziehungsweise umgekehrt, warum soll ich, wenn ich zum Beispiel Bauer bin, nicht die Großen beliefern, die natürlich für eine entsprechende Menge, wie du das selber ja vorher gesagt hast, sorgen, sondern beim Markt, wo ich damit rechnen muss, dass es vielleicht nicht diese Dimension hat.
Absolut. Ich meine, das ist klarerweise, können wir noch nicht mit den Handelsstrukturen mithalten. Man muss sich das auch wirklich teilweise anschauen. Also der Lebensmittelhandel mit den drei großen Ketten, die genannt wurden, macht im Endeffekt einfach 86% von dem aus, was wir alle in Österreich täglich essen. Das heißt, das sind enorme Volumina, die darüber abgehen. Auf der anderen Seite, und deswegen gerade jetzt, wenn man jetzt sozusagen von der bäuerlichen Seite kommt, oder man muss ja gar nicht unbedingt bauerlich sein, aber sondern auch Kleinproduktion, das kann auch Kaffee betreffen, das kann auch eine Bäckerei sein, wie auch immer. Das Spannende ist, wenn jetzt drei große sozusagen Player oder eben drei große Konzerne da eine starke Marktmacht haben, haben die natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, den Preis und die verschiedenen Konditionen vorzugeben. Das heißt auf der einen Seite, es ist fast wirtschaftlich unmöglich, teilweise für Kleinbauern, außer sie liefern riesige Mengen ein, da zu überleben. Das ist leider eine Tendenz, die auch in den, würde ich sagen, der letzten 20 Jahren auch in der EU so passiert ist. Auch von der Landwirtschaftskammer wurde das rausgegeben und der O-Ton wachsen oder weichen. Also entweder wirst du groß oder du kannst zusperren. Und das hat auch dazu geführt, dass in meiner ganzen Lebenszeit von 30 Jahren die Hälfte aller österreichischen bäuerlichen Betriebe zusperren musste. Und da merkt man dann irgendwie, du kannst natürlich dich jetzt auf Großproduktion und Industrielle und möglichst viel, letztendlich sind das oft Monokulturen, letztendlich sind das einfach eine ganz andere Art von Landwirtschaft. Die Frage ist, wollen wir das und können wir das auch klimabedenkt uns länger leisten? Das ist die Variante, die oft notwendig ist, um in dem Lebensmittelsystem, weil wir haben ein ganz großes Problem beim Thema Preisgestaltung. Wir haben alle keine Ahnung, was eigentlich Produktion von Lebensmitteln wert ist und kosten sollte in vielen Bereichen. Gerade wenn man jetzt an das Thema Fleisch denkt, Gott sei Dank gibt es immer mehr, nicht, dass ich jetzt Skandale will, aber das ein Skandal ist sehr wohl, führt dazu, dass Menschen immer wieder einfach einmal nachdenken, was konsumiere ich denn da eigentlich zu welchen Kosten? Und wenn wir eben gar nicht wissen, dass es sich nicht rentiert für einen Betrieb, ich glaube, aktuell ist es so, dass ein Bauer genau 6 Euro an einem Schwein verdient. An einem voll ausgewachsenen Schwein, das verkauft wird an eben eine klassische Handelsstruktur, hat der 6 Euro dafür. Jetzt kann man sich einmal hochrechnen, wie viel Schweine man braucht. Oder wo man noch irgendwo drehen muss, dass da irgendwie noch mehr rauskommt, damit das irgendwie noch halbwegs zum Überleben funktioniert. Das heißt, von der bäuerlichen Seite werden wir eher überrannt, weil wir verzahlen. Wir zahlen teilweise bis zu 7-mal so viel als in klassischen Handelsstrukturen. Ich kann das am Kilo Äpfel zum Beispiel erklären. Wir kaufen normalerweise einen Bio-Apfel im Supermarkt für rund 2,99 Euro einen Kilo. Das ist so ein bisschen der gängige Handelspreis. Das, was der Bauer und die Bäuerin für ein Kilo Bio-Äpfel bekommt, sind nicht einmal 25 Cent. Und jetzt schaut man einfach, wo geht diese Differenz dahin. Das sind 10%, die wirklich bei der Produktion, bei dem, wo dieses Ding wächst, was aus dem Grund und Boden bis zum Ende, und dann gehen 90% über diese ganze Wertschöpfungskette von der Verpackung. Natürlich muss das dann abgeholt werden, dann werden die Äpfel auch noch vielleicht gebrandet in irgendwelche Schachteln, dann werden sie gewaschen, poliert und hin und her. Und dann müssen sie vielleicht noch, das ist auch ein Thema, enorm lange Zeiten kühl gehalten werden. Auch das ist ökologisch dann teilweise nämlich ein Schaß, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber regional macht nicht immer Sinn. Weil wenn ich versuchen muss, einen Apfel rund ums Jahr zu kühlen, nur damit er dann im Sommer noch ein regionaler Apfel aus Österreich ist, müssen wir halt hinterfragen, brauchen wir alle Produkte rund ums Jahr. Das heißt, da gibt es das landwirtschaftliche System und die ganze Art, wie das entstanden ist, ist wahnsinnig komplex. Es ist aber ganz wichtig, dass wir es nicht überrollen, diese Herausforderung, sondern es einfach in Tranchen aufgliedern und wir sagen, Preis ist ein Thema, Marktmacht ist ein anderes Thema und natürlich auch Biodiversität, wie wird angebaut und wie können wir auch zukünftige landwirtschaftliche Strukturen so erhalten.
Vielleicht bleiben wir gleich nochmal bei Absurditäten irgendwie in diesem Bereich. Jetzt aktuell gab es den Fall in der Fleischfabrik Tönnies in Deutschland, in Gütersloh. Das wurde zum Corona-Zentrum irgendwie in kürzester Zeit. Und da trafen irgendwie gleich zwei Welten, finde ich, aufeinander, die eigentlich furchtbar sind. Einerseits haben die Leute, also die Angestellten in dieser Fleischfabrik, furchtbare Arbeitsbedingungen, unter Kälte arbeiten, wenig verdienen, Zeitdruck, kaum Pausen. Und andererseits werden dort grausam, massenhaft Tiere getötet.
Ja.
Ist es nicht irgendwie längst an der Zeit, dass man dieses System mal hinterfragt?
Absolut. Ich meine, das ist sicher meine Mission fast eigentlich. Und es aber dann trotzdem stückchenweise den Konsumentinnen anzubieten. Weil ich glaube, das ist oftmals auch die Herausforderung, wenn man nur auf Dagegen- und Demonstrationsart und sozusagen Aktivismus, ich finde Aktivismus ist nicht gut, aber das Problem ist, dass es oftmals nur eine sehr geringe Gesellschaftsgruppe erreicht. Und auf der anderen Seite, wir werden überschwemmt mit Romantik idyllischer landwirtschaftlicher Werbung von eben den Supermarktketten. Aller das Schweinchen, das über die Weide galoppiert und also es ist alles nur mit Romantisierung letztendlich belastet und die Realität...
Das Marketing natürlich.
Ja, natürlich, aber umgekehrt, das muss ich sagen, das fordert uns natürlich auch heraus, wenn diese drei Ketten, die einfach enorme Budgets haben, das Weichwaschen, das ganze Thema und eigentlich das Ganze nicht so aufziehen, weil das Thema ist, ich glaube schon, dass die wirkliche Lösung die Authentizität ist, dass man einfach den Konsumentinnen auf der einen Seite zutraut, ein bisschen mehr zu verstehen, wenn du Fleisch isst, dann bedeutet das, dass ein Tier dafür stirbt, überleg dir halt, wie es lebt. De facto ist das eine Entscheidung. Lebt es jetzt irgendwie auf einem halben Quadratmeter und das ist eine Muttersau, die dann eigentlich nur mehr eben will, dass diese Bilder ja teilweise selber, man kann das ja nicht einmal ertragen. Gleichzeitig, das ist das, was wir alle die ganze Zeit essen. Gerade in der Gastronomie wird so viel von genau diesem Fleisch verarbeitet, weil es wird so wenig ausgewiesen. Teilweise ist das nämlich nicht einmal, also ganz, ganz wenig vom Fleisch in der Gastronomie ist aus Österreich. Das muss man auch immer wieder dazu sagen. In
Betriebskantinen zum Beispiel.
Alles, absolut. Und das ist eben die Frage, weil halt dann immer wieder auf Masse gesetzt wird, weil auf Preis gesetzt wird und weil einfach nicht unbedingt da ein anderes Verständnis dafür da ist. Und umgekehrt, deswegen ist mein, was ich glaube, was unsere Lösung da ist, und das betrifft auch ganz viel, auch diese Art von vielleicht neuen Strukturen und neuen Art und Weisen, wie wir wirtschaften können und dürfen, ist, wir müssen gewisse Prozesse mehr regional oder lokal einbetten. Einbetten bedeutet, dass ich im Endeffekt Gegenüber habe. Das merke ich sehr stark, wenn ich, also unsere Produzenten sozusagen, wir haben auch Pop-up-Bauernmärkte gemacht, das heißt, wir haben die Menschen zusammengeführt. Wir haben nicht nur gesagt, da jetzt online, jetzt kauf ein, sondern wir haben eben Veranstaltungen gemacht, haben auch Podiumsdiskussionen gemacht, Workshops und einfach versucht, dieses Thema gesamtheitlich einfach zu kommunizieren. Da entsteht dann auf einmal eine Verhaltensänderung, weil ich habe ein Gegenüber, ich verstehe, wenn ich jetzt meinen Spargel bei der Sonja einkaufe, dann hat die Sonja was davon und nicht sozusagen die ganze Handelskette und diese ganze, ja, wer auch immer, geht dann hauptsächlich nur um das Produkt. Auf einmal hat es einen Wert sozusagen, so einzukaufen. Und das andere Thema ist, wir bekommen eben mehr mit. Das Thema, was du eben erklärt hast, gerade vorher mit Deutschland und dem ganzen Fleisch, auch Produktionsverhalten dort, das ähnliche Thema habe ich empfunden, wie jetzt das in unserer Phase, wo die fehlenden Erntehelfer in Österreich vorhanden waren. Auf einmal sind wir draufgekommen, ui, die Österreicher sind nicht bereit, für 3 Euro pro Stunde zu arbeiten. Naja, sowas aber auch. Aber wir müssen die Rumänen irgendwie holen, die eingeflogen werden. Also absurder kann das alles schon nicht sein. Aber es beschäftigt uns nur auf einmal, weil es vor unserer Haustür stattfindet. Dass das Ganze in Spanien, die Gemüseproduktion in Süditalien, wenn man sich das wirklich dort im Detail anschaut, das sind sklaverische Bedingungen, muss man wirklich dazu sagen. Die Leute werden ausgebeutet. Da gibt es auch in Bezug auf Pestizidschutz. Das ist alles einfach das ist ganz, ganz schlimm. Und erst wenn es bei uns in Maria Enzersdorf oder irgendwo stattfindet und wir nicht die Österreicher dorthin bringen, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, ja, dann denkt man drüber nach. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es vor der Haustür haben müssen.
Das heißt, ein wichtiger Teil eurer Arbeit, wenn ich das richtig verstehe, ist Kommunikation.
Ja.
Ist aber auch, wenn man so will, eine Art von Erziehung, die ihr leisten müsst oder leisten wollt. Weil ich finde das Beispiel mit dem Apfel sehr schön, dass man eigentlich ja gar nicht mehr weiß oder viele nicht mehr wissen, wann sind Äpfel wirklich reif, wann werden sie geerntet, wie werden sie gelagert, wie lange halten sich Äpfel zum Beispiel in unseren Breiten. Würdest du sagen, dass Magda auch so etwas wie einen Bildungsauftrag hat in dem Bereich?
Ich absolut. Und ich glaube, das ist auch das, was uns ein bisschen abhebt von einer reinen digitalen Online-Shop, sage ich mal so. Das ist auch das, warum ich das überhaupt mache, ganz ernsthaft. Ich war einfach immer der Meinung, es braucht neue Konsumverhalten, es braucht eine andere Art zu wirtschaften. Und für mich
war aber wie macht man das, Entschuldige, dass ich hier unterbreche, ohne den erhobenen Zeigefinger zu schwingen, beziehungsweise dem Menschen Geh- und Verbote irgendwie auferlegt?
Absolut. Ich bin einfach der Meinung, also ich habe mich auch in meinem Studium, in meinem sozusagen Werdegang damit beschäftigt, wie schaffen wir das jetzt? Und mein Thema war, okay, ich kann jetzt entweder auch irgendwie einen aktivistisch auftreten, sozusagen einen Verein gründen und das Ganze nur auf dieser Ebene machen oder und nur auf der Kommunikationsebene und ich muss jetzt mehr sozusagen Reichweite und Bewusstsein und ich finde auch jegliches Volksbegehren, was momentan stattfindet, großartig. Mein persönlicher Anspruch war es nur, ich muss es begleiten mit Alternativen, die Menschen auch machen können. Weil nur zu sagen, müsst jetzt weniger Fleisch essen oder ihr müsst jetzt so und so einkaufen oder ihr müsst jetzt das. Bringt ja nichts, wenn man den Leuten nicht sagt, wie. Und deswegen habe ich es auch so spannend gefunden, beim Thema Essen anzufangen, weil wenn ich jetzt auch nachhaltige Kleidung interessiert mich beispielsweise, aber das, glaube ich, ist für die Leute nicht so greifbar. Es hat nicht so damit zu tun, dass ich jeden Tag eigentlich mich damit auseinandersetze, sondern ja, das wird in ein paar Jahren hoffentlich noch stärker kommen, weil ich glaube, nachhaltiger Konsum muss im Endeffekt, das muss die neue Lösung sein. Aber beim Essen kannst du mal gut anfangen. Und auf der anderen Seite eben, wenn du nur mit dem bösen Finger drauf zeigst, glaube ich, dass man auch nicht unbedingt die Leute so begeistert, wie wenn man neue Dinge aufbaut, die vielen Leuten was ermöglichen. Und ich bin einfach trotzdem eher ein Kind der Hoffnung als ein Kind der Angst, weil ich einfach auch, das wäre meine Art, Politik zu machen. Und im Endeffekt fühle ich mich ja fast mit einem politischen Auftrag. Ich glaube einfach, mit Hoffnung ist man einfach ganz woanders unterwegs. Einfach wenn man den Leuten sagt, hey, es gibt Perspektiven, wir können anders. Und nicht so, alles wie es jetzt ist beschissen.
Ich möchte noch einmal ein bisschen über das Thema Saisonalität sprechen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir Menschen eigentlich alle sehr verwöhnt sind, was Einkaufen betrifft, was Lebensmitteleinkaufen betrifft und was dann damit auch das Kochen betrifft, weil wir eigentlich zu jeder Zeit Tomaten bekommen können. Wir können zu jeder Zeit Zucchini bekommen, was auch immer.
Alles.
Ich glaube, die wenigsten Leute machen sich Gedanken, ist eigentlich gerade Tomatenzeit oder ist eigentlich gerade Zucchini-Zeit? Wie kann man das zum Beispiel den Leuten näher bringen, dass man zum Beispiel Tomaten irgendwie eher im Sommer verwendet und sie wirklich auch regional und saisonal einkauft und halt nicht immer alles kochen kann?
Ja, es ist schwierig. Es ist wieder halt ein Umbruch. Letztendlich ist das auch etwas, das ist ja gar nicht so lange her. Das ist ja nicht einmal eine Generation, die da so falsch erzogen wurde in Bezug auf, und das sage ich halt auch, das ist halt ein bewusster Zielsetzung, wenn ich als Großkonzernhandelsstruktur einfach sage, na, ich kann diese Tomaten einfach immer anbieten, ich verwöhne den Kunden und die Kundin dorthin und umerziehe sie so zu dem Verhalten, du kannst immer alles einkaufen. Weil letztendlich, das ist das, was da passiert ist, du musst nicht nachdenken, sondern geh wohin, alles ist immer da und du musst dich nicht überlegen, koche ich jetzt im Winter was anderes als im Sommer, sondern wenn dein Lieblingsgericht immer Tomaten enthält, dann kannst du das all year round sozusagen konsumieren. Und man versucht meiner Meinung nach, und das ist schon ein bisschen mein Problem, auch mit der klassischen neoliberalen Art zu Marketing zu machen, man muss die Leute ein bisschen stumpf halten und blöd halten, meiner Meinung nach, damit sie genau so immer alles kaufen, was ihnen vorgelegt wird. Und ja, das bedeutet, dass meine große Aufgabe ist, den Leuten, und das hat Corona geschafft, muss man schon sagen, einfach zu sagen, haltet doch alle einmal ein bisschen inne, denkt einmal ein bisschen drüber nach, wie funktioniert denn das eigentlich und wie ist das möglich, dass eine Tomate das ganze Jahr eigentlich im Supermarkt da immer auf mich wartet? Oder muss es überhaupt sein? Und ich merke, das ist schon etwas, was, glaube ich, auch sehr viele Biobetriebe und auch Biokistelbetriebe, also den Adama in Wien gibt es auch schon seit 20 Jahren, die kämpfen seit 20 Jahren an dem Thema, das ist jetzt nichts Neues. Es ist nur Gott sei Dank mittlerweile einfach auch ein bisschen in und ein Trend der Zeit, sich anders damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist immer diese kritische Masse. Wenn je mehr Leute dann Teil von etwas sind, dann fühlen sich andere, die es noch nicht machen, irgendwann dann auch ein bisschen exkludiert und ausgeschlossen, weil ich bin jetzt sozusagen der immer noch weiter zum McDonald's geht und gar nicht drüber nachdenkt. Und erst dann, wenn es sozusagen ein großer Teil macht, dann ist also es ist letztendlich auch ein bisschen eine Art Politik, dass da passiert.
Ja. Mich würde interessieren, du hast gesagt, Corona hat das geschafft, aber hat es Corona wirklich geschafft, nämlich auch nachhaltig geschafft, diese Bewusstseinsveränderung wirklich herbeizuführen bei den Menschen, vor allem aber nicht nur die Bewusstseinsveränderung, sondern auch dann das geänderte Handeln. Das ist ja dann das Nächste. Du hast das vorhin selber angesprochen. Menschen verharren in ihren Mustern sozusagen, in ihren Gewohnheiten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und da muss man nicht Wirtschaftspsychologe sein, um das auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen zu können und zu verstehen. Aber was ist deine Einschätzung? Wie sehr hat das tatsächlich was geändert oder vergessen die Menschen einfach wieder schnell und so wie man halt irgendwie die Masken wieder dann irgendwie in die Schublade legt und irgendwie vergisst, die 1,5 Meter Abstand einzuhalten und so weiter und so fort, geht man dann halt auch wieder ganz normal in den Supermarkt und kauft einfach das, was da ist, egal ob es aus Chile kommt oder aus der Region.
Leider glaube ich, dass da schon auch viel Wahrheit drinnen ist in dem Ganzen. Also das merkt man schon. Wir sind Gewohnheitstiere, die dann in einer Form auch sich wieder leicht ablenken lassen. Weil, und das ist natürlich unser Thema mit vielen Dingen, wo man auf Sicherheit eben schaut oder was wir gemeint haben, auch jetzt auf einmal ist alles super locker und ich möchte bewusst frei sein und rausgehen und machen. Das, was wir schon als Vorteil an dem Ganzen rausziehen und wo ich auch optimistisch bin, ist, dass das, was wir hier anbieten, keine Einschränkung unbedingt ist und nicht etwas, du musst dich jetzt sozusagen etwas neu unterordnen, sondern das, was wir gebraucht haben, ist einen Auslöser, etwas Neues zu probieren. Und das merken wir schon. Es ist eigentlich jetzt, also wir werden jetzt lustigerweise eine Kampagne genau heute rausbringen, einfach nur zu 5 Gründen, warum es Sinn macht, da weiter dran zu bleiben und weiter sozusagen direkt bei den Bäuerinnen und Bauern einzukaufen. Und das sind oftmals, das merken wir schon, womit wir eine Herausforderung haben, wir müssen ständig erinnern. Es ist nicht, dass die Menschen letztendlich dann nicht mehr so einkaufen wollen, weil sie haben ja das, sie finden das super. Wir haben auch so ein System, das ist ganz spannend. Wir schaffen das alles im Endeffekt ohne Verpackungs sozusagen Müll zu produzieren, sondern wir haben ein Kreislaufsystem in der Lieferung. Man bekommt seine Produkte von mittlerweile, glaube ich, über 100 Betrieben, mit denen wir das jetzt Ganze bündeln, vor die Haustür geliefert. Dann kann man das Ganze sozusagen verbrauchen und konsumieren und das ist alles im Pfand gebunden. Das heißt, nicht nur die Milchflaschenaktion, die sehr toll ist, dass das die Handelsketten machen, aber es ist halt irgendwie auch nur ein bisschen ein Greenwashing-Thema, meiner Meinung nach. Am Anfang war es ja einfach nur in der Flasche und ein Weg. Das ist noch schwieriger eigentlich, wenn man dann Glasflaschen verwendet, weil das ist schwerer und dadurch mehr Transportaufwand und so weiter. Was wir da geschafft haben, ist etwas, was eigentlich bequemer ist, wenn du es ein paar Mal probiert hast. Und das Einzige, was wir sehr wohl machen müssen, ist immer wieder diesen Anstupser zu geben, weil da merken wir schon auch, wenn wir, und das ist letztendlich aber das, was ein Online-Startup machen muss, du musst Erinnerungen rausschicken, du musst nach einer gewissen Zeit, wenn die Leute einfach nicht bestellt haben, schickst du ein E-Mail raus und wir merken auch, die Leute sind sogar teilweise dankbar. Also wir machen jetzt gerade auch eine Umfrage, wie würdest du denn gerne eigentlich immer wieder das erinnert werden, weil wir merken einfach, wenn wir können uns das nicht leisten, dass wir jede Woche im Postkastel mit einem Prospekt sind. Ich meine, ganz klar, genau das Gleiche macht eigentlich der Biller. Wir werden auch in jeder Form erinnert, allein nur, dass wir an 7 Billers vorbeigehen, wenn wir durch die Stadt spazieren. Und das können wir halt als Startup nicht, deswegen müssen wir uns das smart überlegen, wie können wir uns das leisten. Aber ich glaube, dass wiederum, wenn es ein angenehmes Angebot ist, nicht unbedingt abflachen muss.
Wäre es dann nicht vielleicht auch für euch eine praktische Idee, eine Art Abonnement einzuführen und den Leuten
also das gibt es jetzt sogar lustigerweise, ich glaube in 2 Wochen gehen wir damit online. Okay. Wir wollten bewusst am Anfang nicht nur das Klassische, das ist ein fertiges Biokistel und das sozusagen kommt zu dir nach Hause, da gibt es genug Betriebe, die das schon so machen. Der Anspruch von Magda war eben immer, wir können ganz viele Betriebe andocken lassen sozusagen, sondern es muss nicht jeder seinen eigenen kleinen Biokistel-Service aufbauen mit einer Lieferflotte, mit sozusagen gewissen, auch jeder muss dann selber seine Kunden aufbauen, sondern es können alle sich selber sozusagen das ganze, der Teil davon haben, die ganzen ganzen Betriebe. Und umgekehrt, deswegen war es uns wichtig, einmal zuerst die Möglichkeit der freien Auswahl, such dir selber aus, einfach von den verschiedensten Betrieben anzubieten. Und gleichzeitig natürlich das Thema Abo haben wir schon immer wieder am Plan gehabt. Da geht es dann um Zahlungsschnittstellen und wie können wir das jetzt auch ermöglichen, Kauf auf Rechnung zu machen. Das merken wir, ist auch ein großes Thema für eine ältere Generation. Die möchte eher, dass wir in Vorleistung beispielsweise geben und dass die dann danach überweisen. Das kann ich auch komplett verstehen. Und da wäre ich gern teilweise schneller dran, muss ich sagen. Aber ich muss halt immer wieder Geduld üben. Das ist etwas, was ich sehr stark gelernt habe.
Bio, regional, nachhaltig ist automatisch teuer und kommt nur für eine bestimmte Gesellschaftsschicht in Frage, ist letztlich etwas Elitäres.
Das würde ich gerne mal gucken. Ja und nein. Ich kämpfe immer wieder mit dieser Wahrnehmung. Letztendlich, da komme ich mit einem Thema daher, nämlich vor, glaube ich, 40 Jahren oder 40, 50 Jahren haben wir rund, ich glaube, es waren schon über 40% unseres Einkommens noch für Lebensmittel ausgegeben. Was ist dann dazwischen passiert? Auf der einen Seite natürlich, es verändert sich auch unser Einkommensverhalten und wie wir sozusagen nicht mehr alles nur in Lebensmittel investieren, sondern auf einmal ist die ganze Konsumgesellschaft reingekommen. Wir wollen Kleidung, wir wollen das neue iPhone, wir wollen das neue das und auch das Auto und alles hat auf einmal eine ganz andere Wertigkeit. Das heißt, ich empfinde schon, dass es einfach natürlich alternativ, weil es gibt einfach so viel mehr, was wir haben wollen, als nur Essen jetzt in sozusagen auch unserer Entwicklung und unserem Konsumverhalten. Und dadurch muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist was wert? Brauche ich das siebte neue T-Shirt, damit ich jedes Monat irgendwie mir neue Kleidung kaufe? Oder sollte ich eher auch da überlegen, kaufe ich ein-, zweimal gute Kleidung irgendwie und bin damit auch gut versorgt? Also es ist schon eine Frage auch, was ist mir was wert? Und auf der anderen Seite, also das, was wir auf jeden Fall schaffen wollen, ist, dass wir eigentlich preismäßig gutes Essen für alle anbieten. Es wird in Zukunft auch eine Art sozial gestaffeltes Modell geben. Ich möchte Menschen, die beispielsweise studieren oder in gewissen prekären Einkommensverhältnissen sind, eine andere Preisgestaltung ermöglichen als die, sagen wir mal, sich das leisten können. Das Ganze muss man natürlich einmal gescheit aufbauen und das ist ein bisschen aufwendiger, aber genau das muss letztendlich das Ziel sein. Umgekehrt muss man halt auch sagen, dass Produkte, so wie sie im Handel und im Supermarkt angeboten sind, niemals sich rechnen können in der Art und Weise. Also es kann ein Kleinbauer, wir merken das bei gewissen Milchprodukten, da verdient Markt da gerade mal 5%. Und das ist nur deswegen, weil dieses Produkt sonst so teuer werden würde, dass es erst wieder niemand kauft. Also haben wir uns einfach entschieden, wir machen sozusagen gestaffelte Margen, wir reden mit den Betrieben, wie viel können sie uns geben, wie viel ist dann trotzdem noch verträglich. Aber man muss einfach auch realistisch sein, wenn ein Kleinbauer nicht den Zugang hat zu großindustriellen Strukturen und Maschinen, die im Endeffekt das Ganze nur also maschinell letztendlich verarbeiten, sei es jetzt die Milch oder sei es die Butter und so weiter, dann wirst du mit den Preisen dort nicht hinkommen.
Darf ich noch eine persönliche Frage an diesem Punkt stellen? Diese Werte und Wertigkeiten, die du angesprochen hast vorhin, wie hältst du selber damit zum Beispiel? Wofür gibst du welchen Teil des Geldes, der dir zur Verfügung steht, aus? Wie oft deckst du dich neu mit Kleidung ein zum Beispiel und so weiter und so fort? Ja. Oder was ist Luxus für dich?
Ich habe den Vorteil, dass ich eigentlich, ich empfinde mich als trotzdem, und ich nehme das Wort in den Mund, privilegiert. Insofern, dass ich in Österreich einmal aufwachsen darf, dass ich Strukturen habe, wo ich weiß, ich bin im Sozialsystem drinnen, das heißt im Notfall, wenn ich krank werde, wie auch immer, es ist alles ein ganz anderes Verhältnis wie ganz viele andere Menschen auf dieser Welt. Und ich habe auch den Vorteil, irgendwie eher sozusagen mich so zu empfinden, dass ich nicht sehr viel brauche. Also ich glaube, ich verdiene auch, ich nehme mir weniger aus der Firma raus als ganz viele meiner Mitarbeiter. Einfach nur aus dem Grund, dass ich weiß, es macht mich nicht das siebte Irgendwas-Ding und irgendwie, ja, ich bin natürlich sehr hinterfragend in dem, was ich konsumiere und es macht mich auch nicht wirklich glücklich. Das, was mich glücklich macht, sind ganz andere Sachen und das sind einfach oft, natürlich ist es gutes Essen, keine Frage, da investiere ich viel Geld und klarerweise allein, weil ich einfach auch immer alles von uns testen will, aber eben es auch wirklich auch immer selber bezahle, auch aus den Gründen, dass ich der Meinung bin, das dient mir was, das macht mich glücklich und das soll auch jeder was davon haben. Ich glaube schon, dass mich das früh beschäftigt, auch im Thema, wie oft gehe ich Kleidung einkaufen und nehme ich da eher etwas, was vielleicht sogar Secondhand ist und schaue mir das auch so an. Ich empfinde, es befreit mich total. Ich habe mit sehr vielen Leuten auch, die teilweise ein bisschen älter sind und eine andere Konsumgeneration noch haben, denen einfach wirklich das Auto ein Statussymbol darstellt, denen eine gewisse Ausstattung in der Wohnung, solche Sachen für mich, weiß ich nicht, mich macht sogar frei total, dass ich nichts brauche. Und wenn ich dann einmal mir natürlich mal was leisten leisten mag oder keine Ahnung, mir letztens eine Couch für den Balkon gekauft zum Beispiel, weil ich mich drüber freue. Aber dann schaue ich halt wahnsinnig lang und recherchiere und schaue, was halt für mich auch wirklich passt. Und dann ist es was ganz anderes, wie wenn ich schnell wo reingehen würde und halt irgendein Ding mitnehmen, weil das halt jetzt gerade im Angebot beim siebten Möbelhaus ist, das eh dauernd mit irgendeiner Werbung mich beballert, sondern ich habe ganz eine andere Freude und einen Genuss auch an den Sachen. Und ich glaube, dieses Slow Consumption kann auch ein Trend sein, wenn man ihn wirklich gut für sich sozusagen auch empfindet und Freude daran hat sozusagen.
Kann das so ein Trend werden, vielleicht sogar einmal Mainstream werden, wie man sich die junge Generation, die du vertrittst, die Angelika hier auch am Tisch vertritt, dann scheint das ja ein wirklicher Megatrend zu werden, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Was heißt das aber auch für große Modeketten zum Beispiel, für große Konzerne, die halt noch mit einer anderen Generation groß geworden sind, ja, sozusagen?
Ich glaube, das wird sogar die größte Macht sein, die wir alle haben als junge Generation. Und das wird das sein, wenn jetzt aktuelles Fridays for Future nicht mehr so präsent, wie es vor Corona war. Aber das ist ja nicht irgendwie vom Tisch, diese ganzen Themen. Ich bin der Meinung, dass wenn wirklich von uns Konsumentinnen und Konsumenten eine wirtschaftliche Veränderung ausgelöst wird, dann werden sehr viele strudeln. Und da bin ich sehr wohl überzeugt, dass das wirklich das Ende von Old Economy sein wird, in ganz vielen Bereichen. Und da muss man sich halt dann überlegen, sind die jetzt in ihren klassischen sozusagen Strukturen, wo einfach nur es um Produktion geht, wo es um Kostenminimierung geht, wo es um möglichst viel Output von Billigprodukten geht. De facto ist das unsere Konsumkultur in ganz vielen Bereichen. Ob das das Kinderspielzeug ist, ob das unsere ganzen, weiß nicht, es ist einfach egal, wo man hinschaut, es geht um möglichst viel, viel, viel produzieren zu möglichst günstigen Kosten. Und ich hoffe, und das ist, glaube ich, unser einziger, also auch unser Hebel als Generation da, dass wir so anders Dinge hinterfragen und einfach nicht mehr einkaufen, dass der Markt einfach jetzt de facto mit der Zeit aussterben wird. Und ich gehe jetzt nicht auf das Sterben der Generation zurück, sondern auch, dass diese Generation, glaube ich, dann schon auch noch einmal anders mitmachen wird, weil sie jetzt auch nicht irgendwie als die Bad Cops da stehen oder halt die Bösen da stehen wollen mit. Ich glaube aber, dass es de facto, das sind diese Themen einfach, die uns alle beschäftigen. Eine ältere Generation hat eine Wirtschaft geprägt, mit der wir jetzt aktuell einfach umgehen müssen. Wie kann die zukunftsfähig gemacht werden?
Mhm. Das heißt, du hast das Klimavolksbegehren auch unterschrieben.
Selbstverständlich. Und das Tierschutzvolksbegehren natürlich auch. Also ich glaube, ich kenne auch die jeweiligen Betreiber gut und ich finde das großartig. Es braucht einfach immer wieder Erinnerungen.
Mhm. Führst du selbst eigentlich in deinem Freundeskreis oder vielleicht auch mal aus deinem Freundeskreis heraus eigentlich Diskussionen, in denen du versuchst, dann genau solche Themen näher zu bringen und auch quasi ein bisschen aktivistisch dann für sowas einzutreten?
Immer. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und gleichzeitig, ich versuche deine Tonalität irgendwie hinzubekommen, dass es jetzt eben nicht nur ist so da, dagegen und da und ich bin jetzt so, und, sondern ich versuche, und das, glaube ich, gelingt mir oft ganz gut, ich versuche schon, alle Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, egal was für einen Jobtitel das ist, aber auch egal, was sogar für eine politische Richtung das ist. Und das fällt mir nicht immer leicht, muss ich sagen. Also ich komme ja selber eben wirklich auch so vom Land, dass ich einfach aus einem kleinen Ort namens Steins in der Weststeiermark komme. Und ich merke, das ist eine ganz andere Art, wie ich versuchen muss, über dieses Thema zu sprechen, als wenn ich mit Menschen und Freunden in der Stadt rede. In der Stadt ist das Thema zum Beispiel Bio wesentlich wichtiger. Am Land ist das Thema regional wesentlich wichtiger. Kann man relativ gut erklären, indem am Land hast du ein Gegenüber, die wir kennen, alle am Land unsere jeweiligen Bauern und Bäuerinnen in der Umgebung. Aber natürlich, und das ist das Spannende beim Thema Essen, es lässt sich von sehr weit rechts bis sehr weit links eigentlich diskutieren. Und ich muss sagen, ich bin sicher politisch eher auf der linken Seite unterwegs von meinem Herzen und einfach, was ich da überzeugt bin. Gleichzeitig merke ich schon auch, wie wesentlich es ist, da eben nicht irgendwie zu stark da radikal rüberzukommen, sondern ganz im Gegenteil, wenn ich mit meinen Bäuerinnen und Bauern rede, dann sind die natürlich eher auf der konservativen Seite zu Hause. Mhm. Und ich würde mich selber und umgekehrt, ich baue gerade ein Unternehmen auf, also ich wäre eigentlich prädestiniert für eine eher nach sozusagen Mitte-Rechts-Gedankengut und kann auch damit was anfangen in vielen Bereichen. Natürlich, wenn das jetzt ganz rechts ist, tut mir wirklich sehr schwer, aber sogar da merke ich, wenn ich zuhöre, das sind teilweise Klassenkollegen von mir aus der Schule, die, sagen wir jetzt einmal, wirklich einen Winzerbetrieb haben und ich weiß einfach, wie deren politische Einstellung ist und das ist halt nicht ganz meine, aber ich möchte zuhören und ich möchte zumindest verstehen, warum der jetzt so wahnsinnig auf sozusagen, wir müssen die Grenzen zumachen und wir müssen jetzt, und spannenderweise, da ist das Thema regionale Wirtschaft ganz, ganz wichtig, weil da geht es dann auf einmal merke ich dann, dann muss ich selber ein bisschen schauen, dass ich da nicht ein bisschen zu stark nationalistisch auch teilweise Werbung mache, weil ich dann, also das ist wirklich ein Balanceakt und spannend ist aber, wie können wir es schaffen, dass es da eben jetzt nicht um unterschiedliche Gegenpole geht und da du gegen mich und hin und her, sondern es sollte einfach um einen sinnvollen gemeinsamen Nenner gehen und wenn man das schafft, kann man relativ viele Leute eigentlich abholen mit dem Thema Essen.
Wir haben jetzt schon so oft irgendwie im Gespräch das Wort Bio verwendet und ich glaube, für viele ist es irgendwie ein Begriff, mit dem sie was anfangen können. Für viele ist es aber irgendwie auch ein abstrakter Begriff. Was bedeutet denn Bio für dich eigentlich?
Das ist eine super spannende Frage, weil sie ist, finde ich, sehr verwaschen. Bio hat genauso auch eine sehr starke Industrie eigentlich hochgezogen. Letztendlich, das ist sonst wäre es gar nicht möglich, so viel Bioprodukte in den Handelsketten anzubieten in vielen Bereichen. Also Bio ist mittlerweile nicht immer das Nachhaltigste, was du machen kannst, wenn du nur auf Bio schaust, aber teilweise dann halt Monokulturen anbaust und das auf Riesenflächen. Also zum Beispiel, da gibt es, ich will jetzt gar nicht ganz bewusste Beispiele nennen, aber da gibt es ja letztendlich auch Flächen, wo dann Monokultur über Monokultur ein Biofeld nach dem nächsten steht. Da werden die Böden genauso ausgelaugt in vielen Bereichen, weil einfach nicht smart überlegt wird, wie ist das sozusagen eine Kreislaufwirtschaft, sondern da geht es nur um Bio-Output und dass dann ein Siegel oben ist genau. Und dass ich genau 20% mehr verlagern kann für diese Paradies zum Beispiel. Das heißt, für mich, da gibt es jetzt zwei Bereiche. Es gibt dieses Bio-Thema, ist wahnsinnig wirtschaftlich sogar eigentlich. Da geht es viel mehr um das, was habe ich für einen Aufschlag auf die Produkte, zumindest oftmals in den Handelsketten. Umgekehrt, die jetzt wiederum die Pioniere in dieser Bio-Bereich sind, die würden mir das niemals unterschreiben und das ist auch richtig so, weil es gibt genug Betriebe, die einfach gesamtheitlich das Ganze umgestellt haben. Es funktioniert aber dann meistens eigentlich nur in einer kleineren Produktionsart. Du kannst nicht sowohl riesig sein und dann noch nachhaltig Bio produzieren, sondern du brauchst eigentlich das Thema ökologische Landwirtschaft, ist was sehr Spannendes. Das bedeutet, dass sie kleinstrukturierter funktioniert, weil du dadurch viel mehr auf lokale Böden angepasst produzieren kannst. Es geht nicht der gleiche Bio-Erbapfel in ganz Österreich, auch das ist zum Beispiel ein Thema, sondern du brauchst angepasste Sorten. Und das ist aber etwas, wir schaffen den schon, den gleichen anzubauen, nur halt, die sind teilweise schon so hoch gezüchtet, damit dieser Apfel eben, obwohl er Bio ist und hin und her, aber überall gleich wachsen kann. Das, was es aber sinnvollerweise braucht, und das wird auch meiner Meinung nach zukünftige noch Krisen in sich bergen, dass wir dort, wie wir jetzt sozusagen lokal anbauen, wissen, was es braucht für den jeweiligen Umstand, Boden, Betrieb, teilweise sogar auch eben ländliche Struktur in Bezug auf, welcher Betrieb kann den anderen ergänzen und miteinander arbeiten. Also es braucht da einfach smartere Lösungen, als einfach mit einer Werbeschiene wieder drüber zu gehen.
Ist eigentlich interessant, weil es ein Wissen ist, das über Jahrhunderte aufgebaut wurde, ja. Da war und sozusagen innerhalb einer Generation offensichtlich wieder verloren gegangen ist. Absolut. Und jetzt müssen wir uns das mühsam wieder aneignen.
Und das war das, was auch die Expertise von Familien waren, die über Generationen ihr traditionelles Wissen, wie baue ich einen Wein an, wie baue ich das und das dann weitergegeben haben und dann kommen ein paar Pharmakonzerne daher, sagen, ich kaufe mir jetzt die Samen ab, das ist ja auch das Absurde in der Landwirtschaft, dass die nicht nur für die ganzen Düngermittel, sondern auch, die haben die Patente auf letztendlich die ganzen Samen, also da gibt es, weil wir beim Thema Apfel kurz vorher waren, den Pink Lady Apfel, das sind Lizenzen teilweise darauf und der Bauer muss Lizenzen zahlen an den, der das Patent für den Apfel hat und nur weil alle wissen, dass der mehr verkauft wird, weil der halt schon so ein Brand ist sozusagen, gleich wie Granny Smith oder wie auch immer. Wir essen zu 90% auf der Welt nur mehr 4 Apfelsorten und es gibt einfach mehrere 100 Apfelsorten, aber die 4 halten sich halt lang am Supermarktregal und schauen nach außen schön aus.
Kommen wir zurück zu Magda. Wie geht es denn weiter mit Magda nach diesem Corona-bedingten Boost, den ihr gewissermaßen erlebt habt und hinter euch habt? Es wird sowas wie eine Sortimentserweiterung geben, neue Strukturen, eine neue Logistik in irgendeiner Form. Man könnte es vielleicht zusammenfassen in der Frage auf den Punkt bringen, wird man bei Magda in Zukunft auch Klopapier kriegen?
Ja, also wir sind schon drauf. Gut, Klopapier muss ich noch schauen, wo ich ein gutes aus Österreich herkriege, das dann auch noch gescheit produziert wird. Aber das haben wir sogar wirklich auch schon dazwischen alles überlegt. Gerade Klopapier war ein lustiges Gesprächsthema im Team immer. Wir haben während Corona sogar unser Sortiment, wir hatten vor Corona erst 120 Produkte, glaube ich, und wir sind jetzt bei fast 500. Das heißt, wir haben sogar während Corona enorm aufgebaut. einerseits, weil wir gemerkt haben, okay, die Kunden wollen mehr. Das kann man auch sehen, also jetzt so ein bisschen wirtschaftliche Kennzahlen. Wir hatten vor Corona einen durchschnittlichen Warenkorbwert von 37 Euro. Das ist noch nicht, das ist so eher so ein kleinerer Einkauf im Supermarkt. Jetzt stehen wir im Durchschnitt, und das sinkt auch nicht, bei 65 Euro. Das merkt man auf der einen Seite durch die Sortimentserweiterung und weil die Menschen merken, naja, wenn ich dann schon bestelle, dann bestelle ich dann doch gleich mehr sozusagen. Das ist für uns natürlich auch wichtig und gut, weil dadurch können wir sehr wohl wieder Logistikkosten besser einbepreisen, als wenn ich jetzt nur einen kleinen Warenkorb habe und die Logistik kostet uns einfach immer 7 Euro, dann kann man relativ schnell einmal überlegen, wann sich sowas rechnet, auch für uns. Das heißt, ja, Sortimentserweiterung ist ein Thema, letztendlich auch, weil wir so viele Anfragen von Betrieben haben. Wir haben, glaube ich, in den ersten zwei Corona-Wochen haben sich 300 landwirtschaftliche Betriebe gemeldet, bitte, bitte verkauft unsere Produkte. Letztendlich auch, weil viele von denen halt diesen enormen Rückgang hatten. Wir konnten für fast 100 Betrieben deren Umsatz ersetzen. Also das, was die sonst über deren Bäckereien gemacht haben, über deren Hofläden etc., haben wir bis zu 90% abfedern können durch dieses Online-Shop-System, wo ich wirklich echt, das ist natürlich das, warum man dann als Team auch lange kämpft, weil man einfach weiß, man hilft so vielen Betrieben. Angebotserweiterung ist ein Thema, und was natürlich noch ganz wichtig ist, ist, dass wir vor allem diese Lieferzeiten, wir haben aktuell eben 3 Tage braucht, dass ein Kunde bei uns bestellt, dann kommt der Produzent letztendlich die Benachrichtigung, liefert das bitte in großen Mengen zu uns an, und dann packen wir es und schicken es am selben Tag, wo es geliefert wird, halt raus. Mein Ziel ist, dass wir dieses Lieferfenster enorm kürzen, das heißt, ich möchte es auf 24 Stunden nochmal reduzieren für das Gesamtsortiment, damit man einfach sagen kann, okay, ich bestelle am Abend und am nächsten Tag wird es mir geliefert. Das ist einfach ein ganz anderes Verhältnis, als ich muss 3 Tage warten. Plus, es wird ein kleines Sortiment geben, das dann auch innerhalb von 60 Minuten in Wien mit dem Rad geliefert wird. Dass man wirklich sagt, okay, die Essentials, was wir einfach wirklich wissen, es ist auch lustig, es fragen mich immer Leute, was kaufen die denn eigentlich alle ein bei uns? Und es sind die einfachsten Sachen wie Eier, Milch, Semmeln. Das ist einmal in jeder Bestellung drin, und natürlich ist dann der Warenkorb sehr unterschiedlich, je nachdem, was man halt gern einkauft. Aber es sind die Basics, die jeder haben will. Und dadurch ist es, glaube ich, wichtig, dass wir schauen, wie schaffen wir so ein Basic-Sortiment, das schnell und auch nach diesem, weil das wird immer auch in unserem Verhalten sein, ich bin gewohnt, ich bin hungrig, ich möchte jetzt ein Essen haben und ich möchte eben nicht irgendwie zu lange warten. Ich glaube, deswegen ist es ein ganz wichtiges logistisches Thema.
Mhm. Kommen wir vielleicht zur Abschlussfrage. Glaubst du, ist es realistisch, dass ein veganes Schnitzel irgendwann einmal das Kalbsschnitzel ablösen wird?
Gute Frage.
Und wird man das beim Markt kriegen?
Haben wir schon. Also das ist kein Problem. Man kann vegane, also wir haben einiges an veganen Produkten, weil wir schon, wir bieten zwar Fleisch an, und das ist mir auch selber wichtig. Also ich esse zum Beispiel Fleisch, aber das mache ich halt in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen. Das ist, glaube ich, auch ein Thema. Die Generation, lustigerweise, so vor 40 Jahren, war es gewohnt, noch einmal nur in der Woche Fleisch zu essen. Gleichzeitig ist aber genau die Generation noch immer, die jetzt den Anspruch erhebt, jeden Tag Fleisch zu essen, weil sonst ist ja keine Mahlzeit. Mhm. Und das ist wirklich, und das ist sogar stärker noch am Land vorhanden, stärker sogar direkt bei den bäuerlichen Betrieben.
Weil es ja auch so ist, wie sozialen, wirtschaftlichen Aufstieg irgendwie signalisiert.
Genau, weil jetzt irgendwie Fleisch repräsentiert mit, ich kann mir so, ja, das muss jetzt mittlerweile aber sogar schon. Jetzt ist es, das ist das Problem, wenn man mal was hat, also etwas, was man anstrebt und dann hat, dann ist es eine Selbstverständlichkeit. Und das ist was Spannendes, mhm, in unserem Bedürfnis. Letztendlich. Das heißt, eben zurückzukommen zu der Frage zum Thema veganen Schnitzel. Es ist sehr schwierig, einfach die Zukunft da vorherzusehen, ob es eher Fleischersatzprodukte oftmals wären. Also es ist ja auch diese ganze Überlegung, kann ich letztendlich im Labor das irgendwann züchten? Das ist der eine ganz extreme Bereich. Dann gibt es andere Sachen, die vor allem versuchen, diesen Fleischgeschmack zu ersetzen letztendlich, weil irgendwie in unseren Köpfen noch dieses Fleischeslust sozusagen da scheinbar verankert ist. Und die andere Variante ist dann halt wirklich zu sagen, okay, ich reduziere es drastisch und sehe es aber wieder als das, was es meiner Meinung nach sein soll, eigentlich als etwas ganz Besonderes. Und ich habe sozusagen noch immer diese Möglichkeit, Fleisch zu essen, aber mache es halt vielleicht 2-mal im Monat oder einmal in der Woche, aber nicht eben täglich. Da frage ich mich selber, wie es weitergeht, und bin natürlich optimistisch, dass wir brauchen weniger Fleischkonsum. Das ist einmal, ich glaube, das ist das Summa summarum, wie wir das erreichen. Ich glaube, es werden verschiedenste Varianten sein. Die einen werden sich mehr dorthin orientieren. Hoffentlich wird auch Fleisch einfach nur mal generell teurer, weil das ist ein Thema, wenn ich natürlich das Schnitzel immer um 1,50 beim Benny irgendwo einkaufen kann und dann irgendwie die 7. Sonderrabattaktion habe, dann werde ich nicht unbedingt drüber nachdenken, ob ich mir vielleicht Fleisch leisten will, sondern ja.
Mir brennt noch eine allerletzte Frage unter den Nägeln, weil ich jetzt eine nicht nur sehr engagierte Frau hier erlebt habe, in wirtschaftlicher Hinsicht und was das eigene Projekt betrifft, Markta und das Thema Nachhaltigkeit und biologisch wirtschaften und konsumieren und regional, sondern auch immer wieder durchgehört habe, dieses politische Engagement, politischer Auftrag war so ein Stichwort, das gekommen ist von dir. Gibt es eine Zukunft in der Politik?
Ich habe es mir schon einmal vorgestellt, aber die Frage ist, ich tue mir halt, ist eine sehr schwierige Frage, aber gleichzeitig bin ich der Meinung, ja, weil ich glaube, dass es einfach in mir so liegt, da auch nicht nur sozusagen, das jetzt eben für mich war ja Markta eher diese Idee, wie kann ich möglichst viele Leute einmal mit was erreichen und das aber nicht nur über diese politische Schiene, sondern wo ich ihnen etwas auch direkt an die Hand gebe. Auf der anderen Seite merke ich, dass in mir einfach so ein Feuer brennt, auch in einer Form so, ich möchte unsere Gesellschaft irgendwie unterstützen, einen nachhaltigeren Weg zu gehen. Und was ich mir sicher nicht leicht tun, ich habe auch kein Parteibuch oder irgendwas, ich glaube, da tue ich mir sicher ein bisschen schwerer, wie wirklich zu sagen, so, es ist im österreichischen Parteisystem sozusagen, wo ich mich sehe. Was es dadurch ist, weiß ich nicht, aber ich merke schon, dass da irgendwo eine Leidenschaft vorhanden ist und ich mir das schon vorstellen kann in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, es ist aber auch nicht schlecht, vorher sehr viele Sachen in der Praxis gelernt zu haben und eben auch in der Wirtschaft ausprobiert zu haben, weil letztendlich, wenn man dann wiederum in diese ganzen Strukturen hineingeht, dann bestimmt sehr oft sehr wohl die Wirtschaft, die Politik und auch das, welche Themen dann letztendlich einfach umgesetzt werden. Und deswegen war es mir eigentlich sogar wichtiger, zuerst die Wirtschaft zu verstehen und dann eigentlich das politische Thema irgendwie als andersrum. Weil sonst ist man eigentlich von etwas, und das bin ich schon einfach sehr überzeugt, wie stark Lobbyismus unsere Politik beeinflusst. Das ist auch das Thema, was mich dann eigentlich immer ein bisschen davon zurückweichen lässt, weil ich mir denke so, naja, diese Marktmächte gehören eigentlich in die Politik, werden aber so von außen bestimmt in so vielen Bereichen. Da tue ich mir überall sehr schwer und da möchte ich mich, wenn ich es mache, extrem eigenständig positionieren können.
Das heißt, es bleibt spannend. Wir werden jedenfalls diese weitere persönliche, aber auch wirtschaftliche Entwicklung mit großem Interesse verfolgen.
Genau, und dann bedanken wir uns recht herzlich für dieses super spannende Gespräch. Danke, dass du da warst.
Kann ich nur zurückgeben. Es ist für mich, ich merke ja auch, ich mit den Fragen allein, ich komme ins Rollen und ich will einfach, das merke ich schon auch. Es sprudelt aus mir heraus und ich freue mich natürlich, wenn dann so tolle Fragen kommen. Danke.
Das ist schön. Dankeschön. Danke.